ich Sie willkommen heißen zur ersten Bibelstunde im neuen Jahr 2018. Und ich möchte Ihnen ein gutes, gesegnetes und von Jesus jeden Tag neu ermutigtes Jahr wünschen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Schwester Gabi Strobel. Ich gehöre zum Leitungsteam unserer Schwesternschaft und bin als Bereichsleitung zuständig und verantwortlich für die Schwestern und Mitarbeiter, die bei uns auf dem Hummelsberg die diakonisch und missionarischen Angebote gestalten. Und mit denen bin ich im Gespräch und im Kontakt. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch Schwester Brigitte Schweda vorstellen. Schwester Brigitte, steh mal einfach kurz auf. Die meisten werden dich kennen. Schwester Brigitte wird ab jetzt die Bibelstunde organisatorisch leiten. Bis jetzt war das Schwester Cornelia Weinmann und jetzt wird es Schwester Brigitte tun, organisatorisch, mit inhaltlich mit einem kleinen Team. Also wenn Sie Fragen, Anliegen, Wünsche, Anregungen haben, dann tun Sie sich einfach bei der Schwester Brigitte melden. Sie freut sich. Vielleicht haben Sie das auch schon mal erlebt. Beim Lesen einer spannenden Geschichte hält es man gar nicht ganz aus. Man muss mal kurz nach hinten blättern und man muss unbedingt wissen, wie es ausgeht. Hat das schon mal jemand erlebt, Sie? Ich habe es auch schon gemacht. Und vielleicht hat es jemand auch schon mit der Bibel so gemacht. Auf den letzten Seiten des Trostbuchs der Offenbarung hat Gott uns ein Bild gemalt von der Zukunft, ein Zukunftsbild, wie es einmal in der Ewigkeit sein wird. Und genau dort steht für 2018 unsere Jahreslosung. Ich freue mich sehr über das Wort, das Gott uns für dieses neue Jahr ins Herz schreiben möchte, ganz neu. Ich will dem Durstigen geben, von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Durst. Durst haben wir alle, nach verschiedenstem. Ich erinnere mich an einen Moment, als ich ein Kind war. Da war es ungefähr so da oben wie das linke Bild. Ich hatte furchtbar Durst und es war heiß. Niemand war zur Stelle und so ging ich halt selbst zum Kühlschrank. Da stand eine schöne, große Flasche Wasser. Die nahm ich und setzte an. Das macht man ja sonst nicht, aber als Kind darf man das ja mal. Und als Erwachsener, wenn es seine eigene Flasche ist. Und ich setzte die also an, nahm ein paar Schlücke in meinem Durst, bis ich entsetzt innehielt und merkte, mein Mund brannte, meine Speiseröhre brannte und in meinem Magen war es wie Feuer. Ich hatte nämlich eine Flasche Williamsbirne erwischt. Die hatten meine Eltern geschenkt bekommen. Also ich musste hinterher nichts ins Krankenhaus, hat mich jemand gefragt, ob ich mit dem Blaulicht weg musste. So schlimm war es nicht. Ich habe es dann auch wieder den letzten Schluck ausgespuckt. Meine Eltern hatten sie geschenkt bekommen und vor lauter Durst hatte ich es nicht gleich gemerkt. Wenn wir existenziell Durst haben, konzentrieren wir uns darauf, dass der Durst gestillt wird. Und beim Durst im Leben geht es nicht nur um Getränke, die auch sehr wichtig sind, die richtigen. Es geht um den Durst nach Leben in all seinen Facetten, um den Durst nach Liebe und Bedeutung, nach Beziehung und Gemeinschaft, nach Trost und Heimat, nach Gelingen und Glück. Menschen möchten diesen vielfältigen Durst unterschiedlich stillen, durch Beziehungen, Erfolg, Anerkennung, durch Sicherheit, durch Freisein. Alles Dinge, die in sich nicht schlecht sind. Trotzdem geht es um die Frage nach der Priorität und unserer Bestimmung. An welchen Quellen wir Menschen den Durst wirklich zuerst löschen wollen, merken wir oft dann, wenn es diese Quelle nicht mehr gibt. Und in all das hinein will Gott und kann er unseren Durst löschen wie sonst keiner, immer wieder neu. Wie immer unser Durst am Anfang dieses Jahres heißen mag, die Jahreslosung von 2018 ist ein Blankoscheck für das ganz frisch angebrochene neue Jahr. Und das wünsche ich uns von Herzen, dass wir viele mutmachende, spannende Erfahrungen machen dürfen mit diesem Zuspruch. Ich möchte beten. Lieber Herr, wir danken dir für dieses ganz frisch angefangene neue Jahr 2018 und dass wir es mit dir beginnen dürfen. und dass du uns gleich am Anfang dieses Jahres zusagen möchtest, dass du unseren Durst stillen willst. Und jetzt sind wir vor dir und bitten dich um den Durst nach dir, um die Augen und die Ohren, die dich sehen und hören können. Wir bitten dich, dass du uns erfüllst, damit wir von dir beschenkt werden, als Einzelne und gemeinsam in dieser Stunde. Amen. Gerne möchte ich mit Ihnen heute der Frage nachgehen, wie stillt Gott unseren Durst? Die Jahreslosung 2018 steht in einem Kontext, in einem Zusammenhang, in dem es nicht ausdrücklich um Durst geht. Vielmehr geht es im zweitletzten Kapitel der Bibel um ein Zukunftsbild, das Gott vor dem geistlichen Auge von Johannes malt. Es ist ein sehr kostbares Bild, denn auf dem Bild kommt all das vor, was Gott für alle Ewigkeit wichtig ist. Ich lese uns den Text. Bitte achten Sie darauf, was ist denn Gott wichtig? So wichtig, dass es auch in der Ewigkeit sein soll. Offenbarung 21, 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe, da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Haben Sie Dinge entdeckt, die Gott so wichtig sind, dass sie in der Ewigkeit auch sein sollen? Gemeinschaft, Gott mitten unter uns, er wird abwischen alle Tränen, kein Schmerz und kein Leid, der Tod wird nicht mehr sein, er wird alles neu machen. Er will unser Gott sein und wir sein Sohn oder seine Tochter. Sonst doch etwas, was ihm so wichtig ist, dass es in der Ewigkeit nicht fehlen darf. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Wir tun mal hier jetzt abbrechen. Bei unserer Jahreslosung geht es um den Durst, haben wir schon festgestellt. Was hat Durst mit diesen Versen im Kontext zu tun? Für mich war das eine total überraschende Entdeckung bei der Beschäftigung, als mir Folgendes klar wurde. Auch wenn es nur im 6. Vers dieses Textes ausdrücklich um den Durst geht, geht es in unserem ganzen Abschnitt darum, wie Gott unterschiedlichen Durst stillen will. Warum? Weil wir in all den Versen erfahren, was Gott so wichtig ist, dass es in der Ewigkeit weiter bestehen oder sein soll. Als junger Mann hatte Johannes aus dem Mund seines Meisters gehört: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Andersrum herum gesagt: Wo Gottes Wille geschieht, werden Hunger und Durst gestillt. Auf unseren Text bezogen: Was Gottes Wille für die Ewigkeit ist, stillt wohl auch seinen Durst und sein Verlangen. Und wenn es seinen Verlangen stillt, seinen Durst löscht, dann auch unseren, denn wir sind sein Ebenbild. Was wir auf dem Zukunftsbild finden, kann uns sensibler machen für das, womit Jesus unseren Durst stillen möchte, ganz konkret 2018. In Ewigkeit vollendet, aber auch jetzt schon im Anbruch. Dieser Text kann uns unserem Durst einen konkreten Namen geben. Durst auf, Pünktchen, Pünktchen. Und darauf möchte ich in den nächsten Punkten eingehen und dabei immer wieder die Spannung aufzeigen zwischen der Ewigkeit und dem Heute und Jetzt. Und ich habe auch den Johannes im Blick, der nicht nur die Offenbarung geschrieben hat, sondern viele Kapitel in der Bibel, im Neuen Testament. Der erste Punkt: Gott stillt unseren Lebensdurst nach seinem Wort, wo wir konzentriert auf ihn hören und sehen. Das erleben wir bei Johannes sehr anschaulich. Da heißt es in Vers 1, und ich sah. In Vers 2, und ich sah. In Vers 3, ich hörte und eine Stimme sprach. Vers 4, er sprach, siehe. Vers 6, er sprach zu mir. Ein Text voller Inspiration, voller Lebendigkeit. Wir müssen uns das so vorstellen. Der Johannes ist in Gefangenschaft wegen seines Glaubens. Er hat Fragen, Zweifel, ernsthafte Sorgen, Ängste. Wie kommt er durch diese harte Zeit? Er kommt durch, indem er sich mit aller Ungewissheit immer wieder seinem Hirten anvertraut, sich bewusst entschließt, auf ihn zu hören. Schon in jungen Jahren hat Jesus ihm gesagt: Ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, auch ihre Ängste und Sorgen. Und sie folgen mir nach. Vielleicht kennen Sie Martin Schleske, den Geigenbauer. Er hat in dem Buch Herztöne geschrieben: Ich werde Gottes Stimme nicht hören, solange ich immer noch versuche, das Schwierige durch Frömmigkeit zu übertönen. Ich werde Gottes Stimme dann hören, wenn ich auch meine Bitterkeit und meine Schmerzen vor Gott ausschütte wie einen Krug voller Tränen. Wir werden ihn hören, wo wir ehrlich sind, von Herzen, ihm unser Herz ausschütten. So und nur so bleibt Johannes trotz aller Widerwärtigkeiten am Hören und am Empfangen. In Offenbarung 1 heißt es: Ich wurde vom Geist ergriffen und ich hörte hinter mir eine große Stimme. Gott hat ihm den Durst geschenkt, er hat ihm die offenen Ohren und offenen Augen geschenkt. Und genau das möchte er, auch jetzt heute Nachmittag, wo wir vielleicht schon eigentlich mehr sind, schon Mittagsschläfle machen, aber Gott kann uns das schenken. Ich komme zum zweiten Punkt. Gott stillt unseren Lebensdurst nach dem, was gut und heil ist, indem er Neues schafft. Mitten in seine Situation als verfolgter Christ in Gefangenschaft hinein, zeichnet Gott dem Johannes ein Zukunftsbild, das so ganz anders ist als das, was er jetzt gerade erlebt, wo er jetzt gerade drinsteckt. Man könnte das Bild mit drei Kreisen umschreiben. Da gibt es einen weitesten Kreis, einen inneren und einen innersten. Der weiteste, könnt ihr gerade mal zurückschauen, der weiteste eine neue Erde, ein neuer Himmel, der innere das neue Jerusalem und die Braut, der Innerste, die Hütte Gottes bei den Menschen. Zum weitesten Kreis, Vers 1 aus Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Also kurz muss ich noch geschwind was loswerden. Es ist ja schon arg schade, dass es im Himmel wirklich kein Meer mehr geben soll. Aber ich habe mir überlegt, also wenn es da eine richtig große, starke Quelle gibt, dann muss ja das Wasser irgendwo hin. Und vielleicht gibt es dann doch wieder so eine Art Sammelbecken. Aber auf jeden Fall, es wird wunderbar sein. Johannes jedenfalls sieht eine neue Erde und einen neuen Himmel, die nicht mehr getrennt sind voneinander, die zusammengehören. Neu, das ist der Inbegriff des ganz anderen, des Wunderbaren. Eine unübertreffbar andere Qualität als im Hier und im Jetzt. Was Gott dem Johannes zeigt, ist eine absolute Neuschöpfung, das gab es vorher noch nicht. Nicht nur eine Umwandlung. Wenige Sätze später lesen wir dann nochmals: Siehe, ich mache alles neu. Gott selbst macht das. Er allein kann das auch. Und er hat Sehnsucht danach und Verlangen, es wieder neu, schön, gut, sehr gut zu machen. Mit dieser Welt, mit jedem von uns mit dem Umfeld, in dem wir stecken, mit den Beziehungen, wo wir drin sind, in der Ewigkeit einmal ganz, jetzt im Anbruch. Gott macht alles neu. Wie? Er hat alles dafür getan, durch das Lamm Gottes. Der junge Johannes war Zeuge, als Johannes der Täufer von Jesus sagte, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Mir fiel auf, bei der Erschaffung der Welt reichte das Wort Gottes, um Neues zu schaffen. Gott sprach und es geschah, lesen wir ganz oft. Seit dem Sündenfall braucht es das Blut des Lammes, den vollkommenen Lebenseinsatz Jesu bis ans Kreuz für das grundlegend Neue. Und das grundlegend Neue hat begonnen, wenn wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Ganz viel kam jetzt schon in dem neuen Jahr in Zeit mit Gott dazu. Falls Sie es noch nicht gelesen haben und Sie es interessiert, es lohnt sich wirklich. Die ersten 10 Tage, da geht es immer wieder um die Wiedergeburt. Durch die Wiedergeburt hat das völlig Neue in uns bereits begonnen. Es lebt oder will wieder leben oder vielleicht zum ersten Mal leben. Wir dürfen uns heute riesig darüber freuen, wenn diese Wiedergeburt schon bei uns war. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und wenn jetzt jemand denkt, oh, das habe ich noch gar nicht, ich bin noch gar nicht wiedergeboren, aber eigentlich möchte ich es, ich möchte vielleicht schon lange, ich möchte es am Anfang dieses Jahres, dann ist das kein Akt, nur ein Gebet fern, gar nichts Mühsames. Man darf dann zu Jesus sagen, bitte zieh du in mein Herz ein, werde du mein Herr, mein Bestimmer. Ich lege mein Leben in deine Hand. Vergib du mir, wo ich bis jetzt getrennt von dir mein Leben geführt habe, mit all seinen Auswirkungen. So ein Gebet gesprochen und Jesus tut es und wir sind wiedergeboren im gleichen Moment, sofort. Das ganz Neue in uns möchte wachsen, weiter wachsen, auch 2018. Darauf ist das organisch Neue, das lebendig Neue einfach angelegt. Worin besteht das Neue? Nicht in einem neuen Outfit oder Antritt. Es geht um viel mehr. Es geht, dass Jesus und sein Charakter in uns Gestalt gewinnt. Jesus sehnt sich danach, dass er Gestalt in uns gewinnen kann und sich in uns ausstrahlen kann. Und das in einer Welt, die ihn mindestens so dringend braucht, wie wir genauso. Wo seine Sehnsucht immer wieder zu der unseren wird, wird er unseren Durst stillen und schenken, dass wir ihm ähnlicher werden. Neu, in einem lebenslangen Prozess. Dabei wissen wir auch, das ist ziemlich umkämpft. Alte Muster, alte Zöpfe wollen immer wieder die Oberhand gewinnen. Aber mittendrin da hinein gilt darum, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wir brauchen nicht mutlos sein mit uns, mit anderen. Der Gnadenthron steht im Himmel, er ist besetzt und der Weg dahin ist frei, auch jetzt schon, heute. Und mitten auf dem Thron sitzt jetzt schon das Lamm Gottes. Warum ein Lamm? Weil Jesus für ewig als der für uns Gekreuzigte erkennbar sein wird. Er sehnt sich danach, dass wir kommen und er Neues schaffen, weiterschaffen kann in uns. Damit ehren wir ihn. Ich komme zu einem dritten Punkt. Gott stillt unseren Lebensdurst nach Gemeinschaft, indem er sie stiftet. Zurück zum Zukunftsbild. Der äußerste Kreis war der neue Himmel, die neue Erde, der mittlere, die heilige Stadt, Jerusalem und die Braut. Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Johannes, der sieht vor seinem geistlichen Auge, wie das neue Jerusalem vom Himmel herabkommt. Wie unglaublich bewegend muss das für ihn gewesen sein. Er sitzt dort auf Patmos, völlig rausgenommen, völlig abgeschlossen von der Welt. Alt, sich nach dem Himmel sehnend. Vor 20 Jahren, circa 70 nach Christus, war Jerusalem von den Römern erobert worden. Es lag in Schutt und Asche, da war kein Tempel mehr. Da war nichts mehr wie vorher, nur Zerbruch. Und in diesen Zerbruch hinein schenkt Gott seinem treuen Diener dieses wunderbare Hoffnungsbild von dem ganz neuen, von der ganz neuen Gemeinschaft der Erlösten. Gott ist Gemeinschaft wichtig, in der neuen Welt und auch jetzt schon im Hier und Jetzt. Und er stiftet sie, wo zwei, drei oder wir gemeinsam miteinander zusammen sind. Und er in der Mitte, immer wieder neu. Diese erneute Gemeinschaft auf Erden durch Jesus ist was Organisches, auf Wachstum angelegt, sonst ist sie tot. Wie wächst diese Gemeinschaft? Ganz schlicht. Wo Jesus uns immer wieder neu erfüllen kann, mit seinem Mitgefühl, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Liebe füreinander, denn darauf sind wir angewiesen, gegenseitig, auf Mitgefühl, auf Barmherzigkeit, auf Liebe. Und das eben tut er, wo wir die Beziehungen nicht nur so schleifen lassen, wo wir uns nicht nur dran gewöhnen, ein, zwei, drei Jahre, wo wir uns vom Kreuz her immer wieder reinigen lassen, wo Gleichgültigkeit und Härte uns bestimmt. Reinigen lassen einfach, wo es dran ist. Da kann Gott immer wieder neu ein neues Miteinander stiften und wachsen lassen. Und da wird unser Durst gestillt. Mit Jesus Versöhnung im Herzen, Leben lernen und Durststillung gehört nämlich zusammen. Wir können also nicht bitten, Herr, still meinen Durst und unsere Baustelle nicht angehen. Das gehört zusammen an der Hand Jesu. Auf dem Zukunftsbild sind die heilige Stadt zu sehen und eine geschmückte Braut. Die Bibel braucht das Eltern-Kind-Verhältnis und sie braucht das Verhältnis, gebraucht das Verhältnis von Braut und Bräutigam, von Mann und Frau, um die einzigartige Beziehung zwischen Gott und uns zu beschreiben. Vielleicht kennen Sie das Bild, es ist von Sieger Köder. Es zeigt sehr lebendig, nach was Jesus sich sehnt. Er sehnt sich nach einer Beziehung zu uns, die geprägt ist von Nähe, von Intimität, von Zärtlichkeit, von einer großen, unübertreffbaren Liebe. Der Mann ist Christus, die Gemeinde, die Braut. Es besteht ein Bund wie bei Eheleuten. Jesus hat diesen vertraulichen Bund am Kreuz geschlossen. Und ausgerechnet der Johannes, der immer wieder im Johannesevangelium schreibt, der Jünger, den Jesus liebt, also dem die Liebe so wichtig war, ausgerechnet der darf dieses Bild sehen. Ich glaube, das war für ihn unwahrscheinlich. Ich glaube, das hat ihn vom Hocker gerissen, dort in seiner Gefangenschaft. Und diese Liebe, wie die des Bräutigams, gilt uns schon jetzt. Wir dürfen jetzt schon zu Jesus kommen mit unserem Liebesdurst. Ihn verlangt danach, unseren Durst nach Liebe zu stillen. In dieser Liebesbeziehung gestillt werden, das ist das Zentralste, das Innigste. Ohne sie bleiben wir durstig und hungrig, auch wenn wir beste Freundschaften untereinander haben. Sein Wort heute Nachmittag an uns ist: Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Das hat sich Johannes zu Lebzeiten zeigen lassen. Das hat sich Johannes fest ins Herz geschrieben. Wir sind auch dazu ermutigt. Und wenn die Liebe immer wieder brüchig wird, auf dem Roten Berg steht ja die Kapelle und da ist oben eingraviert, die Liebe währet ewig. Wer die Geschichte von dort kennt, weiß, wie brüchig diese Liebe war. Und auch unsere Liebe ist brüchig, leider. Aber genau mit dieser Brüchigkeit darf ich zu Jesus kommen. Sein Mitgefühl nämlich, seine Barmherzigkeit nämlich, ist jeden Morgen frisch. Und sie fließt aus einem Strom unaufhaltsam und sie kann unseren Durst stillen. Auch den Durst stillen der Liebe, die wir weitergeben dürfen, wenn wir Wartende sind und Empfangende. Unser Part ist das Kommen und das Trinken. An einem wunderbaren Ort, das führt uns zum nächsten Punkt. Gott stillt unseren Lebensdurst nach einem Heimatsort, in dem er in unserer Mitte wohnt. Wir kommen zum innersten Kreis des Zukunftsbildes, Offenbarung 21, Vers 4. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Das Wort Hütte wird verschieden übersetzt: Zelt, Hütte, Wohnung. Während der Wüstenwanderung war Gott für sein Volk gegenwärtig durch das Bundeszelt. Doch im Vergleich zu damals wird Gott in der Ewigkeit seine Zelte richtig sichtbar unter uns aufschlagen und sich für ewig bei uns einrichten. Dann ist die Trennung zwischen Mensch und Gott und zwischen Himmel und Erde endgültig vorbei. Dann ist wirklich der Himmel auf Erden, wie wir es von dem Sprichwort kennen. Dann ist diese Riesensehnsucht erfüllt. Und jetzt? Wieder ist es Johannes, der uns von Jesus her überliefert: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Darum ist immer wieder die Frage, die wir uns stellen dürfen: Lebt Jesus so in meinem Herzen, dass er auch in meiner Mitte sein kann? Oder habe ich ihn an den Rand gedrängt? Wo er immer wieder in der Mitte unserer Herzen, unserer Gemeinschaft wohnen darf, hat die Zukunft jetzt schon angebrochen. Da wird unser Durst nach Himmel jetzt schon im Ansatz gestillt, in aller Brüchigkeit, aber wo unser Herz suchend und empfangend und auf Jesus gerichtet ist. Ich komme zum fünften Punkt. Gott stillt unseren Lebensdurst nach Trost, indem er sich unserer persönlich annimmt. In Offenbarung 21, Vers 4 heißt es: Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wenn Gott im Vollsinn bei seinem Volk wohnen wird, wird das unvorstellbare Konsequenzen haben. Damit wird dann ganz viel abgeschafft sein. Anfangen wird es damit, dass Gott an jedes seiner Kinder herantritt und die Tränen höchstpersönlich abwischen wird. Ich habe in diesen Tagen eine CD gehört von Heiko Grimmer, jemand, der wusste, dass es heute um Offenbarung 21 geht. Ich hatte meine Andacht schon gemacht, aber ich wollte das jetzt unbedingt noch sagen. Er kam dann auch an diese Stelle und sagte: Wenn jemand einem die Tränen abwischt, dann nimmt man nicht so ein Rohr und tut vorne irgendwie so einen Zipfel hin und wischt einem dann da im Auge rum. Das kann ins Auge gehen. Dann muss man ganz dicht zusammenrücken und wirklich vorsichtig die Augen abtrocknen. Und so müssen wir uns das vorstellen. Wenn Gott uns die Tränen abwischen wird, dann ist das was ganz arg Inniges, was ganz Persönliches. Heiko Grimmer sagte, das heißt, wir bringen wohl die Tränen mit an den Himmel. Vielleicht an die Himmelspforte, keine Ahnung. Aber das Entscheidende ist, er wird alles abwischen, was Tränen war. Dann wird all das vorbei sein, was beschämend war, was demütigend war, was verletzend war. Wie oft verletzen wir uns und wollen es doch gar nicht. Er wird es abwischen. Völlig unbekümmerte, sorgenlose Freude wird uns dann erfüllen. Krankheit, Altwerden, Leid, Geschrei, Sterben, Tod, Trauer wird ein Fremdwort sein. Nichts mehr wird das Herz beschweren. Auch der Schmerz verschwindet. Aus dem Griechischen übersetzt heißt Schmerz Arbeit, Mühsal, Mühe, Dornen, Disteln, die menschliche Arbeit. Dort im Himmel wird es keine Mühe mehr geben, keine Müdigkeit. Da wird es nichts mehr geben, was irgend Schmerzen verursacht. Und heute? Heute haben wir einfach noch viele Schmerzen. Der Schmerz gehört auf diese Welt, verborgen und offensichtlich. Wer sich mal geschnitten hat, der weiß, was Schmerz ist. Hat sich jemand hier mal noch nicht geschnitten? Also ich habe den Überblick, kein einziger hat also diese Erfahrung noch nicht gemacht. Wenn man sich schneidet, tut's weh. Da geht's durchs Hautgewebe. Da blutet's vielleicht. Und auch ohne, dass es blutet, tut's weh. Schmerz gibt es, wenn es Trennung gibt. Schon bei der Geburt, wenn die Mutter vom Kind getrennt wird oder das Kind von der Mutter, wenn ein Mensch stirbt und geht, entstehen große Schmerzen. Der Schmerz, der am meisten wehtut, ist, wenn wir getrennt sind von Gott. Und komischerweise spüren wir den Schmerz oft gar nicht. Höchstens die Auswirkungen und können es gar nicht zusammenbringen mit dem Schmerz. Was mir wichtig geworden ist, als ich mich mit dem Text beschäftigt habe, heute noch dürfen wir ihm das hinhalten, was uns schmerzt. Indem wir lernen, den Schmerz erst einmal wahrzunehmen und in Worte zu fassen, der uns gerade auf dem Herzen sitzt. Den Schmerz in die Gegenwart Gottes bringen, vor seinen Gnadenthron tragen, das hat was Lösendes, Erlösendes, lässt uns wieder aufatmen. Das Lamm Gottes auf dem Thron weiß, was Schmerzen sind. Wie sonst keiner. Er kann und will unsere Schmerzen tragen, die körperlichen, die seelischen, die geistigen, damit es uns wieder leichter wird ums Herz. Den Durst nach Trost stillt Jesus auch durch eine wunderbare Zukunftsaussicht. Wenn wir den Himmel im Herzen tragen, dann ist das keine billige Vertröstung. So wie bei Feuerbach, der vom Opium des Volkes spricht. Es ist eine lebendige Gotteskraft fürs Heute und Jetzt. Die befriedet und die kann eine gewisse unabhängige Freude hineingeben in die momentanen Umstände. Es hat mich berührt, was Arne Kopfermann geschrieben hat. Er ist Komponist und Liedermacher. Er hat seine Tochter vor 3 Jahren durch einen Autounfall verloren mit 10 Jahren. Ich lese von ihm. Unser Mädchen ist vor etwas mehr als 3 Jahren weitergezogen, an einen Ort, wo es keinen Schmerz, kein Leid und keine Tränen mehr gibt, an dem Zeit keine Rolle mehr spielt und unsere Sorgen und Ängste verstummt sind, der meine Vorstellungskraft sprengt und der mich seitdem mit einer Sehnsucht erfüllt, die ich vorher nicht kannte. Wenn ich mir ein Bild von der Ewigkeit mache, ist es ein Bild von wilder Schönheit, unverdorbener Natur, quirligen Lebens, atemberaubenden Farben. Meine Tochter darf dieses Land schon entdecken, voller Ausgelassenheit und im tiefsten Sinn befriedet. Frieden für mich persönlich hier auf Erden gibt es wohl noch lange nur im Auge des Sturms, denn der Schmerz ist erdrutschartig. Und die Tränen sind ein fester Begleiter geworden. Der Glaube ist nicht nur ein Höhenflug, sondern auch ein steiniger und schmaler Weg, verbunden mit vielen Unwägbarkeiten, aber auch ein Weg mit Hoffnung auf das kommende Friedensreich. Wie gesagt, ich habe in dieser Woche dann auch während der Autofahrt die CD von Heiko Grimmer gehört und da wurde ich auch an Arne Kopfermann erinnert, denn der Heiko Grimmer sagt, das Leben ist schön, das Leben ist ein Geschenk, aber wir schwärmen vom Himmel. Wir schwärmen vom Himmel. Die Frage ist, geht mein Leben in Großrichtung Himmel? Darf das jetzt schon seinen Platz haben? Auch wenn ich mit beiden Beinen auf der Erde stehe und trotzdem gerne lebe, das geht beides. Wenn ich Jesus mein Leben ganz einfach und schlicht anvertraut habe oder es tue, dann darf ich darüber getrost sein. Ich werde nicht nur bei denen sein, die vom Himmel hören, sondern einmal mittendrin, wie Arne Kopfermanns Töchterchen und vielen, die uns vorausgegangen sind. Gott stillt unseren Lebensdurst nach ihm selbst, indem er uns zur Quelle des lebendigen Wassers führt. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Auf dem Zukunftsbild, das dem Johannes gezeichnet wird, ist eine Quelle von lebendigem Wasser. Wie Kristall. In Offenbarung 22 heißt es, diese Quelle geht vom Thron Gottes aus und vom Lamm. Dorthin, zu diesem zentralsten Ort, den es überhaupt gibt, darf der Durstige kommen. Und Gott will das. Ausdrücklich. Er sagt's dem Johannes, er sagt's uns. Es ist sein Verlangen, unser Verlangen zu stillen, unseren Lebensdurst. Dann in Ewigkeit und jetzt schon Tag für Tag. Bei wem will er es tun? Beim Durstigen. Bei dem, der sich eben bedürftig weiß. Der eben Verlangen hat nach Leben. Der es eben nicht alles in sich hat. Der demütig genug ist, das zu sagen, von Jesus zu erwarten, zu erbitten. Für den, der vom Empfangen lebt, vom Beschenktwerden, dem gilt. Jetzt im Anbruch und in der neuen Welt, was wir auch in Offenbarung 7 lesen, Vers 17, das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Darum werden sie nicht mehr hungern und dürsten. Für mich ist dieses Wort im letzten Jahr, als meine Mutter an einer schweren Krankheit verstarb, zu einem Schlüsselwort geworden. Zu einer täglichen Einladung mit einem Durst, mit meinem Durst, mit meiner Sehnsucht, mit meinem Verlangen, einfach immer wieder zu Jesus zu kommen, jederzeit. Er will und er kann trinken, wie ein Hirten seine Schafe, Schluck für Schluck, aus der Fülle, immer wieder neu, sogar 70 mal 7 am Tag. Und das Ganze umsonst. Das heißt allein aus Gnade, geschenkt, unentgeltlich, unverdientermaßen, für nichts. So umfassend ist das Heil Gottes. Da bekommt nicht der mehr, der alles perfekt macht, der Schnellste, Erste, Beste, Schönste, der immer korrekt ist. Umsonst gilt, wie wir in den Himmel kommen. Und das gilt jetzt. Alle bekommen wir es umsonst, wenn wir zu Jesus, zum Lamm Gottes kommen, so wie wir sind, bedürftig. Warum umsonst? Zahlen könnten wir es eh nicht. Es geht nur umsonst. Das Blut Jesu ist so unbezahlbar teuer, dass es entweder umsonst geht oder gar nicht. Dieses Umsonst gilt nicht nur uns, sondern jedem Menschen, mit dem wir 2018 zusammenkommen. Und wir dürfen Jesus darum bitten, dass wir zu einer Quelle werden, von ihm gespeist, um sie weiterzugeben, unaufgeregt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist unsere Bestimmung. Es fängt in der eigenen Familie an und geht weit darüber hinaus, so wie Jesus uns eben führt. Ich komme zum letzten Punkt. Gott stillt unseren Lebensdurst nach dem allem, indem er uns überwinden hilft. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Wer überwindet, der wird alles ererben und er wird mein Sohn sein. Wir haben gemerkt, Durststillung geschieht nicht automatisch, wie bei einem Springbrunnen, der nach Zeitschaltung an- und ausgeht. Durststillung berührt die zentrale Frage nach der Beziehung zu Jesus. Und in dieser Beziehung, an der Hand Jesu, dürfen wir Überwinder werden. Überwinden? Das hat mit Siegen zu tun. Das klingt zunächst nach Leistung, aber das ist ja nicht gemeint. Überwinden heißt ja eben nicht schneller, besser, höher. Überwinden würde hier heißen, dieses Muster als Lüge erkennen und Jesus ans Kreuz bringen. Überwinden heißt auch nicht in der Niederlage sich einrichten, schön brav. Das ist Jesus zu wenig für 2018. Sein Verlangen ist, dass wir das Resignierende mit ihm zusammen angehen lernen. Überwinden meint, an dem Überwinder Jesus Christus festhalten, schlicht sich von ihm überwinden lassen, das geschehen lassen, was er für mich möchte, 2018. Ihm vertrauen lernen, mich loslassen an ihn, das heißt überwinden. Überwinden heißt lernen, bewahren lernen, was wir von ihm empfangen haben. Ich habe mich gefreut, dass in diesem Vers steht, schreibe. Wie überwinden wir? sein Wort im Herzen bewahren und der Wirklichkeit seiner Kraft mehr glauben als der anderen Wirklichkeit, die es halt leider auch noch gibt, das gibt Kraft zum Überwinden. Dem Gehörten gehorchen lernen und es umsetzen, das gibt Kraft zum Überwinden. Also etwas nur hören und weitergehen, das hat noch nicht die Kraft zum Überwinden. Hören, bewahren, umsetzen, da drin liegt die Kraft zum Überwinden. Und ich glaube, da haben wir eine Hülle und Fülle zu tun, 2018, ich zumindest. Ohne Tun, ohne Gehorsam, ohne das Gehörte an der Meisterhand Jesu einzuüben, wird nichts neu, bleiben wir die Alten. Vielleicht in manchen Sachen bis zum Schluss. Vielleicht Überwundene bis zum Schluss, aber Jesus hat mehr. Und darum sagt hier Gott zu seinem Johannes, schreibe. Er sollte es auf dem Papier schreiben und schreib's ins Herz. Behalte es so und bewege es so, dass du es umsetzen lernen kannst an meiner Hand. Dann wird es so ein richtig spannendes Jahr. Ich komme zum Schluss und zeige einfach nochmals diese Punkte, diese 7 Punkte. Und die Frage ist an uns, gibt es einen Punkt von den 7, die wir in eine konkrete Situation hineinnehmen möchten? Heute war ja auch schon ganz viel vielleicht, was sich heute ereignet hat an dem Wochenende. Oder eine Situation, die mich gerade sowieso beschäftigt. Eine Situation, in der wir Durst empfinden. Gibt es eine Situation, die ich mit Namen benennen kann und in der wir nicht nur Hörende sein wollen, sondern an der Hand Jesu umsetzen lernen, überwinden lernen? Sie können jetzt einfach nur mal für sich, wenn Sie möchten, diese Punkte anschauen und vielleicht springt Sie einer an, vielleicht möchte dann Jesus Sie einfach ermutigen, uns ermutigen, daran weiterzumachen. Wir beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns lieb hast, dass du unseren Durst kennst und dass du uns helfen möchtest, diesem Durst einen Namen zu geben. Und vor allem, dass wir mit all unserem Durst zu dir kommen dürfen und trinken dürfen. Danke, dass du der Durststiller bist. Lass uns nicht an dieser Quelle vorbeigehen. Lass uns wirklich solche werden, die von deinem Lebenswasser gestillte sind, jeden Tag neu. Es hat dich viel zu viel gekostet, als dass wir da das gar nicht so in Anspruch nehmen könnten. Wir möchten dich loben und preisen, dass du das Lamm geworden bist, dass du ans Kreuz gegangen bist, damit der Weg frei ist zur Quelle des lebendigen Wassers, zu dir selbst. Damit der Weg frei ist, dass wir Durststillung erfahren und damit die Quelle des lebendigen Wassers so in uns sprudelt, dass unsere Mitmenschen auch davon mitbekommen, damit wir einladen dürfen zur Quelle, schenkt das jedem von uns im neuen Jahr. Und vielleicht ist der eine oder andere drunter, der das noch gar nicht kennt, dann danke ich dir, dass du mit jedem von uns Wege und Möglichkeiten hast und dass du uns zur Quelle führen wirst. Danke, dass du mit uns in dieses neue, angefangene Jahr gehst. Lass es ein Jahr zu deiner Ehre werden. Amen.